Sie hören die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit Männern und Frauen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Mit den interessantesten Menschen aus der ganzen Welt und dieser Region von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hören uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast ist Johannes Schmalzel, Regierungspräsident IER aus Stuttgart. Guten Abend, Johannes.
Ja, guten Abend, Nick.
Johannes, Kindheit am Main, das bedeutet was?
Das bedeutet Aufwachsen einer wunderschönen Umgebung, wo der Mensch mit der Natur im Einklang ist und das über Generationen hinweg und wo auch der Wohlstand zum Glück da ist. Und von daher glückliche Kindheit am Main. Und ich glaube, alle, die am Main aufgewachsen sind, die wissen, was sie da haben.
Berge von Kieselsteine, denke ich, werden auch da, wo du groß geworden bist, in den Main hineingehupft sein, so ähnlich wie bei mir. Oder wie war's?
Ja, natürlich, klar, das ist das, was man macht. Oder mit den Kumpels im Baggersee schwimmen, obwohl es verboten war. Ja, das ist Main. Und die Wellen waren gewaltig natürlich, wenn die Riesenschiffe dann vorbeikommen. Ich bin in Magbreit am Main aufgewachsen und das ist einfach nach wie vor ein wahnsinnig schönes Städtchen und glückliche Kindheit.
Kann man auch heute noch hinfahren, nicht?
Obwohl ich nicht mehr da bin, ja.
Ja. Aber Reiterdenkmal kommt noch dann oder so ähnlich.
Das glaube ich nicht. Also wenn, dann kündige ich dort meine Kindheit. Nein, also Magbreit einfach sehr schön, aber auch großes Einzugsgebiet dort vom Gymnasium her. Und da zum ersten Mal wirklich mit Baden-Württembergern in Kontakt gekommen, die armen Kerls, die aus dem Kreglinger Raum dann morgens um 6 Uhr aufstehen mussten, während ich 5 Minuten vom Gymnasium entfernt 8:10 aufgewacht bin und um 8 Uhr pünktlich in der Schule saß. Also das waren die ersten interkulturellen Einflüsse.
Und dann so nach dem Motto, die sehen ja aus wie mir, nicht?
Ja, ich war ganz erstaunt. Aber die hatten alle schon um 8 Räder unter den Augen.
Ah ja. Warst du ein guter Schüler oder so nach dem Motto, jetzt mache ich mal was?
Ich habe viel gelernt, auch aus meiner Schülerbiografie. Ich habe auch eine kleine Ehrenrunde gedreht, aber das lag tatsächlich auch an der Faulheit. Ich gehöre zu den Spätentwicklern, geben wir gerade den Jungs auch in der Pubertät. Bei mir war es die kritische 8. Klasse. Gebt denen die Chance und später war ich, glaube ich, ein guter Schüler.
Das spricht nur für dich. Also ich hätte so gerne auch mal eine Ehrenrunde gedreht, aber sie haben mich weiter vorwärts gepeitscht. Gut. War wahrscheinlich nicht zu meinem Nachteil, möchte ich da mal so betonen. Johannes, wie wird man Regierungspräsident?
Ja, Regierungspräsident ist das Schöne, kann jeder werden. Also einfach im Kretschmer eine Postkarte schreiben. Früher war es eine Tradition, dass man sogenannte Laufbahn-Karrierebeamte genommen hat, die in ihrem Leben schon so viel geschafft haben, dass sie zur Belohnung, zum Ausklang dann jetzt auch Regierungspräsident sein durften. Spaß beiseite, ich habe den Weg, aber bin tatsächlich schon mit knapp über 40, nachdem ich vorher bei den beim Geheimdienst war. Thema Rechtsextremismus hat mich ja auch immer beschäftigt, war ja Verfassungsschutzchef in Baden-Württemberg. Und irgendwann hat man mich gefragt, ob ich das gerne möchte. Und nach einer Bedenkzeit habe ich gesagt, ja, gern.
Was muss man sich unter dem Regierungspräsident vorstellen? Also so meine erste Vorstellung war, Regierungspräsident, der steht also über der Regierung, weil der ist ja der Präsident, nicht? Der hat das besser gepolsterte Stühlchen, die anderen sitzen auf harter Holzbank.
Ja, das wäre schön. Nein, das ist nicht so, sondern es ist tatsächlich so, dass man einfach für den Ministerpräsidenten, für 8 Minister, derjenige ist, der das Geschäft macht. Ja, also die fahren in der Gegend rum und geben die Grundsätze vor und man muss arbeiten. Und dass man dann auch noch draußen bei den Leuten ist, das kommt eher oben drauf. Also es gibt auch Regierungspräsidenten, die hocken den ganzen Tag im Büro. Ich war immer glücklich, wenn ich auch in Crailsheim sein durfte. Die Übergabe von irgendwelchen Wohltaten stand da nicht im Mittelpunkt. Aber ich habe bei der Gelegenheit erfahren, wo der Schuh drückt. Ja. Und ich habe viele Verbindungen und auch Anekdötchen rund um Crailsheim. Und von daher, das war mir immer wichtig und oben in Wertheim genauso, dass gerade die am Rand leben, dass die das Gefühl haben, sie sind nicht vergessen, sie gehören zu uns und die haben vielleicht ab und zu mal eine Schippe oben drauf gekriegt von mir.
Trotzdem meine Frage noch, ich habe dich ja erlebt als, ja, wie soll ich sagen, als der Nikolaus im Eisensommer. Der kommt und die Gaben bringt. Wer entscheidet, wer was wo kriegt?
Das entscheiden die Ministerien. Also das Operative macht, wie in jedem Unternehmen auch überall, das machen natürlich andere. Also in dem Fall des Regierungspräsidenten, das bereitet es vor. Es sind ja über 100 Förderprogramme gewesen. Ja? Das ist nicht eins, sondern 100. Und die müssen alle zueinander passen. Das Ganze für die Europäische Union, für die Bundesrepublik, für das Land und was weiß ich noch für wen. Und das ganze Geschäft zu machen, das hat gereizt. Ich habe auch immer schön brav gefragt bei meinem zuständigen Minister, ob er das Geld überbringen möchte. Mhm. Aber als Schwab hat er dann gesagt, nö, das ist mir zu weit. Und ich habe gesagt, mir ist es um die Briefmarke zu schade, da fahre ich lieber selber hin. Und dann kriege ich auch noch was mit. Dann weiß ich auch, was steht als nächstes und als übernächstes in der Kommune, wo ich gerade war, auf der Agenda. Und das hat, glaube ich, mich unheimlich weitergebracht.
Ich sage es mal mit meinem Jargon, du hast dich lieber draußen rumgetrieben, als dass du hinter dem Schreibtisch so nach dem Motto, ja, wo ist denn, wie heißt es, wo ist der Panama-Kanal oder so ähnlich. Hast du eine Entscheidungsmöglichkeit gehabt, so nach dem Motto, denen geben wir was und denen geben wir nichts? Die konnte ich nämlich noch nie leiden, die da, nicht? Gib mir lieber den anderen ein Hacklötzchen mehr oder so.
Das darf man nicht machen, das darf man nicht machen. Also das, natürlich hat man Entscheidungsmöglichkeiten, aber das geht wirklich nach objektiven Kriterien. Im Übrigen habe ich mich nicht nur draußen rumgetrieben. Ich habe halt das, was man am Schreibtisch macht, dann abends und nachts gemacht. Und tagsüber habe ich geschaut wirklich, dass ich auch draußen bin. Ja? Und das war ein bisschen symbolisch, dass man mich dann quasi seitens der Landesregierung, also mich abgelöst hat, quasi aus den Gummistiefeln in Braunsbach rausgeholt hat.
Gibt's dieses Bild, was jeder hier in dieser Region kennt, jeder weiß auch, was da passiert ist. Im Grunde genommen unvorstellbar, aber es ist passiert und durch was auch immer, was der Auslöser war, hinterher ist dann so, wenn man an die Ursachenforschung geht, da schiebt dann schon mal jeder dem anderen so ein bisschen den schwarzen Peter zu, da seid ihr schuld oder wir sind oder und so weiter. Trotzdem stehst du da in deiner Gummistiefel etwas verloren, nicht? Oder so, soll ich sagen. Du solltest auf der einen Seite ein gutes Wort finden, nicht nur für den Bürgermeister, sondern auch für ein paar Leutchen, die dann da stehen. Und dann, euer Glück, dass es uns nicht erwischt hat, oder so in der Vorstellung da drin. Also das ist schon mächtig. Braunsbach, sag uns was zu Braunsbach.
Na, Braunsbach steht für mich jetzt mal für die letzte Krise. Und da sind wir beim eigentlichen Geschäft auch eines Regierungspräsidenten. Bei der letzten Krise, die man bewältigen musste. Das war ein Schicksal. Tatsächlich sagen viele, Glück, dass nicht mehr passiert ist. Ja. Aber es geht darum, dass man es wieder aufbaut, dass man den Schutt beiseite räumt. Bei mir ging es los mit dem Amoklauf von Winnenden. Ich habe andere große Krisen gehabt, Hochwasserkatastrophen. Das sind die Stunden, wo die Menschen einen Regierungspräsidenten kennenlernen. Und dann nicht, wenn er sich in seinem Schreibtisch vertieft und irgendwo am grünen Tisch Entscheidungen trifft. So einer war ich nie. Man muss da in dem Moment raus und sowas in Braunsbach. Aber ich habe mich total gefreut. Ich schaffe es wahrscheinlich nicht, aber der Bürgermeister Harsch aus Braunsbach hat mich jetzt über Facebook eingeladen zum Helferfest am 7. Oktober. Ich lade jetzt schon mal alle ein, die mitgeholfen haben, aber ob ich selber kommen kann, weiß ich nicht.
Das ist natürlich, das sind dann so diese sogenannten Hagelfeiertage, die man aus früheren Zeiten kennt. Man sagt, oh, früher, ja, klar. Und es hat sich im Prinzip ja nichts verändert. Natur ist nach wie vor Natur und Naturgewalt ist was anderes. Da,
ja, der Mensch hat eingegriffen natürlich in die Natur und das kommt jetzt schon zurück. Aber das hilft einem kurzfristig nicht, sondern man erwartet, und ich auch, ich bin ja kein Politiker, sondern ich verstehe mich als Behördenchef oder habe mich als Behördenchef verstanden, künftig dann in zweiter Reihe, in anderer Funktion. Aber man muss schon die Politiker dahingehend beraten, dass sie erkennen, was man langfristig machen muss, damit Mensch und Natur in Einklang auskommen.
Gut, man kann nur aus Fehlern lernen und aus diesen Fehlern muss man lernen, nicht sollte man lernen und ja, sehen, wie es dann halt nachher so weitergeht. 8 Jahre warst du unterwegs in der Prärie, sage ich jetzt mal so, auch in der Prärie, auch in Stuttgart. Das ist eine lange, kurze Zeit. Wie lange hast du gebraucht, bis du dich so einigermaßen eingearbeitet hattest?
Das ging eigentlich recht schnell. Also das ist tatsächlich so, manche brauchen da vielleicht etwas länger, aber ich kam ja nicht aus dem Off, ja, aus dem Nichts. Ich hatte vorher ein Amt, das mich sehr gefordert hat, in jungen Jahren, schon mit 40 Jahren, Präsident des Verfassungsschutzes. Alle haben gesagt, Schleudersitz, gell? Ich wollte es eigentlich nie werden. Das ist ja das Schöne, dass immer solche Aufgaben zu einem kommen müssen. Ich war beauftragt, aus dem Kabinett heraus einen Verfassungsschutzchef zu suchen und alle haben gesagt, für das Geld gehen wir da nicht hin. Und hinterher hat der Minister gesagt, dann müssen sie es halt selber machen. Ja. Also dann habe ich das halt gemacht, aber nur unter Bedingung, dass man mich nach 3 Jahren dann auch wieder mal rausholt aus der Ecke, weil man dann sonst hinter jedem Busch dann einen Verfassungsfeind vermutet und das verändert die Persönlichkeit vielleicht. Und von daher kam ich dann mit großer Freude natürlich jetzt in diese große Bandbreite des Regierungspräsidiums. Das ist das Größte in Deutschland, wenn man die Aufgaben sich anschaut. Von der Einwohnerzahl her sind natürlich Oberbayern oder Düsseldorf größer, aber 4 Millionen Einwohner. Also wenn es mir schlecht ging, habe ich immer gesagt, 12 deutsche Bundesländer haben weniger Einwohner als der Regierungsbezirk. Aber auch da ging es darum, dass man schon immer geschaut hat, dass das Urmenschliche überall eine Rolle spielt. Man freut sich ja immer, wenn andere was kriegen, aber auf der kommunalen Ebene ist halt auch so wie in jeder Familie, wenn der andere zu viel kriegt, dann gönnt man es ihm nicht, dann neidet man es. Und es geht im Landkreis Schwäbisch Hall schon los, dass man immer geguckt hat, dass man nicht die Haller bevorzugt und die Kreisheimer vergisst, sondern dass es immer schön ausgeglichen war. Und das in allen Bereichen. Das heißt, ich kam sehr, sehr schnell rein, aber mir haben Leute dabei geholfen und das sind Freundschaften, die bis heute bestehen, auch zu den amtierenden Rathauschefs, aber auch vielen einfachen Menschen, auch aus der Greilsheimer Gegend, die mir jetzt geschrieben haben. Ich habe bis zu 600 Briefe in etwa gekriegt. Nochmal, die ich jetzt alle noch beantworte natürlich. Geht ja noch ein paar Zeilen. Aber ich warte jetzt dringend drauf, dass ich ab morgen wieder Sekretärin habe.
Wie sieht's denn aus? Kannst du Kaffee kochen?
Ich kann Kaffee kochen in verschiedener Form, ja.
Gut. Du hast Musik auch mitgebracht. Was hören wir von dir?
Ja, ich habe mir natürlich gedacht, in einer Sendung, in der vorwiegend die Frauen, was ich sehr gut finde, das Wort haben, muss man sich ja sehr vorsichtig bewegen. Deswegen habe ich natürlich halb Frau, halb Mann mitgebracht. Aber zum Einstieg mal den Al Jarreau, weil der hat eine Stimme, die auch jede Frau neidisch werden lässt. Good morning, Mr. Radio Man. Das passt jetzt nicht ganz von der Uhrzeit her, von der Sendezeit her. Aber I'm fine in my mind, darum geht's. Und der fiktive morgendliche Dialog mit dem Radiomann, und das habe ich oft erlebt, dass ich mit dem Nachrichtensprecher daheim geschimpft habe, was der für ein Sumps erzählt hat. Insofern, Morning, Mr. Radio Man. Fine. In my mind,
Johannes, politischer Alltag ist ja bei dir nicht gewesen. Du bist zwar, ich setze voraus, du bist ein politischer Mensch, aber das, was du auf der Arbeit gemacht hast, war das Politik?
Es war die Umsetzung von Politik. Also ein Regierungspräsident darf niemals selber Politik machen. Wenn er das macht, dann ist er sofort weg.
Wird da genau drauf geachtet? Wer achtet da drauf? Das Parlament, also der Landtag? Oder
alle. Sie sind unter so großer Kontrolle. Mhm. Der Erwin Teufel, mit dem ich bis heute auch eine gute Beziehung verbinde, damit nicht von Freundschaft sprechen, weil das wäre anmaßend. Aber es war mein erster Ministerpräsident, den ich richtig erlebt habe im Dienst. Der hat tatsächlich mal einfach gesagt, die Regierungspräsidenten, die müssen halt das umsetzen, was die Minister vorgeben. Und nach seiner Verwaltungsreform waren wir plötzlich dann die Werkstatt von allen Ministern. Ja? Und dann werden sie argwöhnisch beäugt. Und wenn sie dreimal mehr in der Zeitung stehen als der Umweltminister, dann ruft er an und sagt, das könnte ein bisschen weniger sein.
Das könnte man auch noch ein bisschen zurückschrauben. Gut. Du bist ein politischer Mensch, aber du machst keine Politik in dem Sinn von Landtagsabgeordneter oder Partei oder sonst was. Trotzdem bist du Mitglied in der FDP. Warum ausgerechnet die FDP?
Also zunächst mal bin ich wahrscheinlich ein sehr gemäßigter Mensch. Ja? Und ich glaube, es gibt wenig Radikale in der FDP. Das war früher auch mal anders, aber heute ist es eher so eine Vernunftpartei. Und das war es zu meinen Zeiten auch schon so. Wahrscheinlich, wenn ich in deinem Alter gewesen wäre, wäre ich auch eher vielleicht Willy Brandt besoffen, woanders gelandet, was man später vielleicht bereut hat. Ich habe aber niemals solche Umwege jetzt wie mein letzter Ministerpräsident hinnehmen müssen, dass man in der Jugend richtig in K-Gruppen richtig radikal sein muss, um später ein vernünftiger Mensch zu werden. Den Umweg habe ich mir erspart, aber ich kam über ein ganz normales Engagement, einen Einsatz an meiner Uni, an meiner Hochschule dazu. Der RCDS hatte zwar die besseren Grillwürstchen, aber auch die komischeren Menschen manchmal. Und so bin ich dann einfach, weil ich angesprochen wurde und natürlich auch gleich ein Amt bekam in der Fachschaft, bin ich dann bei den damals noch sozialliberalen Hochschulgruppen gelandet. Aber da war eher das Interesse da, dass man sich um die Uni kümmert. Und so bin ich in die FDP reingewachsen, aber natürlich dann Leute kennt. Und damals war ich ganz schnell dann auch unterwegs, weil ich Pressesprecher dann war. Und dann durfte ich das plötzlich dann auch, als ich in Bonn studiert habe, dann ehrenamtlich nachts für den Bundesverband der liberalen Hochschulgruppen machen. Und dann ist man natürlich richtig gut angekommen in der FDP. Plötzlich hat sich auch der Riesenstaatsmann Mümmelmann, ne, der Herr Mümmelmann, der mal Bildungsminister war.
Mümmelmann, geh du voran.
Genau, der hat dann mal bei einem angerufen und dann sind dann als junger Mensch natürlich solche Telefonate, wo man am Telefon aufsteht.
Es hat sich, das ist nichts Negatives. Das ist einfach nichts Negatives, weil es geht erstmal so um das Ansehen der Person, Respekt und so weiter. Es gehört da dazu, zeichnet den Mensch oder zeichnet dich einfach nur aus.
Also die FDP ist ein Lebenskompass. Ich gebe zu, es gibt Liberale auch in anderen Parteien, aber dass man den selbstbestimmten Menschen im Mittelpunkt hat und dass man überall mit Professionalität und Empathie immer gute, vernünftige Lösungen erreicht und aber den Menschen nie vorschreibt, was sie zu tun haben, sondern dass man sie lässt, wie sie der liebe Gott geschaffen hat oder wie sie sich selber gemacht haben. Das ist im Kern das, was die Liberalen auszeichnet. Und Deutschland ist deswegen so gut gefahren, auch weil es eine Partei gab, die genau diesen Liberalismus hochgehalten hat. Von daher bin ich nach wie vor ein Liberaler und zwar einer in der FDP.
Gut. Finde ich gut, was du gesagt hast. Also ich könnte mich jetzt für die FDP nicht begeistern.
Schade.
Weil, ja, kann ja noch kommen. Wie gesagt, ich stamme aus dieser Generation John Wayne, zwei Revolver, einer funktioniert immer nicht. Und ich brauche also den Anführer, wenn ich nicht selber, wenn es keinen Anführer gibt, bin ich mein eigener Anführer. So nach dem Motto, mit dem, und so weiter, lassen laufen oder lassen hopfen. FDP, das hat man jetzt. Wann bist du in die FDP eingetreten?
Ach Gott, ich glaube 88 oder so. 88, 89.
Gab es da für dich ein politisches Vorbild? So nach dem Motto, ich will nicht so werden wie du, aber das, was ja, du machst, das, ja. das imponiert mir zumindest.
Ja, also tatsächlich, ich habe mich sehr schon als Schüler mit der Weimarer Zeit befasst. Da war die FDP nicht so glücklich aufgestellt. Ja. Und deswegen kam ich sehr kritisch mit der FDP daher. Auch Theodor Heuss hat später gesagt, das war ein Fehler, wie man sich da verhalten hat. Man hätte natürlich dem Hitler Kontra geben müssen. Also nach dem Krieg war es natürlich für mich dann irgendwann auch Genscher. Also ich war wirklich beeindruckt, mit welcher Strategie, Professionalität und aber auch Empathie und mit welcher innerer Überzeugung er als gebürtiger Hallenser die deutsche Einheit erkämpft hat. Das hätte der Helmut Kohl alleine nie geschafft, weil er ein bisschen in der Diplomatie wie der Elefant im Porzellan, er mag es mir verzeihen, unterwegs war. Und ich glaube, der Genscher, der hat schon das Richtige gemacht drumherum. Und gemeinsam hat man ein Ziel erreicht. Und das hat mich beeindruckt. Das waren die sensiblen 80er Jahre, wo ein Oskar Lafontaine tatsächlich die deutsche Einheit zementieren wollte. Und das war etwas, was für uns, glaube ich, wichtig ist. Heute nehmen wir das als selbstverständlich voraus. Aber spielen wir es nun mal durch. Wir werden heute noch ein geteiltes Land.
Ja, waren, ich sag's mal so, ich bin ja ebenfalls Zeitzeuge, Nachkriegsgeneration, und da hat man mit den Amerikanern vor allen Dingen groß geworden. Coca-Cola, Kaugummi, Jeans, drittes fällt mir jetzt nicht ein, Elvis Presley, ich komme aus Frankfurt, Unterliederbach, vielleicht weiß das jemand, wo das ist, Friedberg war nicht weiter, war der Elvis. Klar. Ja, das waren Zeiten, nicht? Da, und so weiter und so weiter. Es ist viel passiert oder es passiert viel. Und man fragt sich dann manchmal, ach so, diese Angst vor dem Kalten Krieg. Wenn ich das meinen Kinder oder meinen Enkel erzähle, die sagen, Opa, du bist da aus der Zeit, komm, lass das. Das sind einfach Empfindungen, die nur der nachvollziehen kann, der in dieser Zeit auch gelebt hat. Weil so einfach, wie das war mit der Pershing und mit der SAM-2, das war schon so eine sehr, sehr grenzwertig, was man heute im Nachhinein, was man da für Bunkeranlage gefunden hat und wie die Strategie dann ausgelegt gewesen ist. Also ich habe immer gesagt, ich verteidige nur meinen Kühlschrank. Und heute haben die viele Russlanddeutsche, die auch in der großen Armee da drüben waren, einen eigenen Kühlschrank. Schon prima, ne? Das passiert da schon nichts. Man ist natürlich jetzt ein bisschen gefrotzelt, aber im Prinzip nicht weit davon weg. Politische Landschaft zur Zeit, aufkeimender Rechtsradikalismus. Heute kam wieder in der Nachricht, dass ein Politiker in Schleswig-Holstein da eins auf die Rübe gekriegt hat. Wie siehst du das?
Na gut, ich meine, ich bin jetzt mal in der Lage, dass ich auch 3 Jahre lang in aktiver Position, jetzt mal als Verfassungsschutzpräsident, das Thema Rechtsextremismus auf dem Schirm hatte, und das hat mir Sorgen bereitet, damals schon, dass es einen solchen Bodensatz gibt. Wenn man hier in Crailsheim ist und an Hans Scholl denkt, ja, ich halte ja auch viele Vorträge dann auch über die Familiengeschichte der Scholls in Hohenlogen. Ich war auch mal der Redner bei den Männern von Brettheim. Ja. Ich finde es gut, wenn man daran erinnert und niemals wieder zulassen, dass man Menschen entmenschlicht. Ja. Jetzt war das Jubiläum, das Traurige von Babi Yar, Fassungslosigkeit. Wir dürfen nie wieder zulassen, dass es Menschen bei uns gibt, die unwidersprochen Dinge von sich geben, die Menschen das Menschsein absprechen.
Dann muss man ihnen auch entgegentreten.
Natürlich, das ist das setzt es voraus. Viele sind, und das macht das Problem des Rechtsextremismus so vielschichtig, viele sind da eben leider Gottes unbelehrbar. Ja? Und dann ist die Frage der Strategie des Umgangs natürlich, das sieht die Antifa etwas anders als demokratische Parteien im Landtag, die fassungslos manchen Antisemiten plötzlich in AfD-Reihen gegenüberstehen. Also man sollte nie über alle über einen Kamm scheren, aber entschieden denen gegenübertreten, das ist tatsächlich so. Und für mich waren das kommen die McBrider Jahre wieder rein, die prägenden Jahre. Ich bin denen hinterhergegangen. Ich habe nicht nur Steine in den Meh geworfen, sondern ich bin tatsächlich über dem jüdischen Friedhof Rödelsee gestolpert und bin den Grabstein hinterhergelaufen und habe diejenigen aus meiner Heimatstadt Magbreit am Main, die als Kinder noch nach Israel kamen, habe die dann aufgesucht und Gespräche geführt. Und das waren die prägenden Stunden meines Lebens, die zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder Deutsch gesprochen haben mit mir. Und man hat festgestellt, man hat an den gleichen Stellen gespielt und Steine in den Main geworfen.
Die damals schon. Da muss man sich nicht wundern, dass der Bagger dann der Kiesbagger dann durch den Main gefahren ist und alles wieder rausgeholt hat, was so Knebelein, sage ich jetzt mal, an Kieselsteine da in den Main geworfen haben. Wir haben eine neue CD-Einliege.
Jawohl.
Was hören wir als nächstes von dir?
Ja, ich habe mich jetzt wirklich um starke Frauen bemüht. Also mein Musikgeschmack ist sehr, sehr breit. Aber von den starken Frauen muss eine hier wirklich vorkommen. Du hast mir ja meine Zahl begrenzt. Ja, auf 4 oder 5.
Nee, so viel nicht. 3 oder 4.
Ach so, habe ich das falsch verstanden.
Ja, ja.
Als dann eine muss sein, und das ist meine Keltenprinzessin. Ja, ich hatte dann als Archäologe, ja dann als Schiffarchäologe, oberster Archäologe über die Archäologen, hatte ich viel mit den Kelten zu tun. Und jetzt kommt eine echte irische Keltenprinzessin. Es ist einfach Enya. Die hätte auch wie bei der Kelly Family landen können. Ja, also das arme Mädel, die waren immer gut unterwegs, auch gemeinsam mit der Musik. In die ersten 3 Jahre hatte ich nur irisch gesprochen. Ich habe viel gelernt von ihr. Das war die Musik, wenn ich die einlege und wir hören jetzt ein wunderschönes Stück von ihr, dann ist für mich Feierabend. Und ich habe sehr häufig dann, wenn ich von Terminen auch von Schwäbisch Hall oder Greilsheim zurückgefahren bin, zum Leidwesen meines Fahrers dann die Enya eingelegt und habe gesagt, so, Feierabend ist. Bar gab es leider nicht im Dienstwagen, aber es gab Enya.
Gut. Let me reach and be beach. Das ist natürlich das richtige Lied auf der Heimfahrt im Auto, sich hinein plumpsen zu lassen und dann so langsam mit Enya anfangen zu fliegen. Natürlich, der Fahrer muss es aushalten, aber dem wird es wahrscheinlich nicht gefallen, aber deswegen ist er auch wach geblieben.
Wahrscheinlich.
Gut, gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir viel gehört von dir, groß geworden am Main, dann so dein Studium hatte man noch nicht. Bist ja auch als du studiert hast, schon in dieser Burschenschaft oder erst in der Nähe?
Nein. Ich bin auch so oft gewechselt. Ja. Also meine Überzeugungen wechsle ich nicht so oft wie meinen Studienort. Ich habe in Würzburg, in Bamberg und Würzburg angefangen, habe ja Jura und BWL gemacht. Bin dann nach Bonn. Für mich ganz spannende Zeit. Letztendlich, wo ich auch als Hiwi im Bundestag mein Studium mitfinanziert habe, wo ich richtig mit Politik in Kontakt kam. Und bin dann in die Schweiz, nach Lausanne. Da spricht man Französisch ein bisschen lentement. Das war genau richtig für mich, von meiner Schulnote her. Und habe dann am Schluss in Würzburg dann wieder mein Examen gemacht. Also von daher Ehrenmitglied der ältesten Stuttgarter Verbindung, Alania, eine ganz tolle Verbindung, wurde ich erst später als Regierungspräsident. Gibt auch nur ganz wenige Ehrenmitglieder. Ich glaube, der katholische Bischof ist noch neben mir, aber der ist auch nicht so oft da.
Gut. Bist du evangelisch, klar?
Katholisch.
Oder katholisch auch noch hier.
Ja, ich war lange Ministrant und bin bis heute Lektor, aktiv in meiner Kirchengemeinde und werde es auch nie aufgeben.
Katholische Jugend nicht zu vergessen.
Genau. Mein Bruder ist auch Theologe, aber aus mir hätte kein Pfarrer werden können.
Das spricht für dich. Meine Mutter wollte auch immer haben, dass ich Pfarrer werde, aber Gott sei Dank hat der liebe Gott gesagt, nix. Das lassen wir den nicht machen. Der verhunzt uns da alles. Haustiere. Bei drei Kindern gibt es Haustiere?
Ja, natürlich. Also kleine Krabbeln? Nein, also wir haben zwei Hasen und ich rede jeden Morgen mit der Kaffeetasse in der Hand mit meinen 8 Goldfischen und die geben mir immer recht und die Hasen denken immer nur an eins, und also ans Essen. Und von daher, wie es immer so ist, ich glaube, das geht vielen Familien so, wenn man nicht hinterher ist. Ich glaube, die Tiere würden etwas verwahrlosen mit der Zeit, weil die doch manchmal nicht im Fokus sind. Aber Menschen, vor allem Kinder, müssen mit Tieren aufwachsen. Und das habe ich immer beneidet, auch hier an dieser Landschaft hier oben in Hohenlohe. Die Kinder, die hier aufwachsen, die wachsen noch tatsächlich auch mit den Tieren auf. Und auch da gibt es unheimlich tolle Verbindungen hier hoch nach Crailsheim. Das geht bis in die Jugendarbeit hinein. Das sind so Termine, die man nicht vergisst, so wie hier in Crailsheim mal im Jugendzentrum, wo es unheimlich Engagierte gibt. Und man muss Kinder mitnehmen und das gehört im privaten Haushalt auch dazu, dass sie eigene Aufgaben bekommen, dass sie Lebewesen haben, ob das ein Hund ist, eine Katze oder ob es wie bei uns die Hasen sind.
Gut,
die Fische sind nicht so kindgerecht.
Ja, nee, Hasen sind okay. Wir hatten mal... Die Tochter hatte sich Wellensittiche eingebildet, 2 Stück. Nach 2 Tagen war das mit den Wellensittichen durch, weil die nachts immer so einen Krach gemacht haben. Und dann haben wir den, das war ein schöner Vogelbauer, wieder zurückgegeben, also zum Erstbesitzer. Und damit war das Thema dann, und dann muss man das ja auch sauber machen, und wenn die in der Mauser sind und...
Also das ist viel, viel Dreck immer dabei. Wir haben noch ein weiteres Haustier, aber das empfindet sich nicht als solches, sondern wir haben so einen Falke bei uns oben unterm First am Haus, und der uns jetzt schon seit Jahren begleitet, jetzt sogar schon zu zweit, also anscheinend sehr fruchtbar die Gegend da. Und aber der würde sich wahrscheinlich weigern, wenn er von Nick Schürer gefragt wird, ob ein Haustier bei Familie Schmalzel ist, dann würde er sagen, das ist mir ziemlich wurscht, wer da wohnt.
Ich würde sagen, ich bin das Oberhaupt. Was weiß ich, wer unter mir wohnt. Gut, der Herr Schmalzel hat bestimmt auch eine Leib- und Seelspeise. Was ist es?
Das ist natürlich, das müsste ich wahrscheinlich sagen, als echter Franke, ein echter Tafelspitz. Ja. Ich bin aber insofern, ich koche auch gern sehr breit unterwegs. Also im Familienbereich hat man durchaus den Spitznamen dann Biotonne dann schon mal bekommen, weil man grundsätzlich alles, was organisch ist, dann auch sich gibt. Und ich finde, dass wir heute eigentlich, und da kommt wieder so ein bisschen diese langfristige Linie rein, bei allem Gemecker sehr zufrieden sein können. Wir, Hunger muss bei uns keiner leiden und die Geschmäcker sind verschieden. Und wenn keiner zuguckt, dann bin ich auch als Regierungspräsident manchmal mit meinem Fahrer in Öhringen noch zum McDonald's dann eingekehrt auf der Heimfahrt, weil der hatte so einen Hunger und dann war er wieder friedlich und ist wieder weniger als 180 gefahren. Also bin da breit aufgestellt und wichtig ist tatsächlich, dass man sich gesund ernährt. Das sollten sich alle ins Bewusstsein rufen, die zuhören und die vielleicht einen so einen Stresstag haben. Ich habe das auch oft gespürt, dass ich auf die Uhr geguckt habe und dann war schon 7 Uhr abends und ich habe kein Bissen zu mir genommen den ganzen Tag. Das ist Gift und da sollte man dann doch ein bisschen nachhaltiger unterwegs sein.
Da fällt mir nur ein Wort ein, Schokolade.
Ja, ich wohne in Waldenbuch und das ist nun mal die Heimat von Rittersport. Übrigens hat mich das dann wieder eingeholt. Ja. Ich durfte als Werkstudent, mein Vater hat ja in Ochsenfurt am Main die Zuckerfabrik auch mit aufgebaut und als Werkstudent habe ich quasi in der Zuckerfabrik gelebt. Ja. War den ganzen Sommer über da, habe mein Geld verdient. Da durfte ich immer die Jahresration der Rittersport Pfefferminzfüllung produzieren. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in den Ort hingehe, wo die dann in die Schokolade hineinkommt. Und von daher, man sieht sich im Leben immer zweimal, das gilt sogar für die Schokolade.
Das ist natürlich eine Wahnsinnsvorstellung. Wie gesagt, hier gibt es ja auch einen bekannten Schokoladehersteller. Und ja, von Schokolade weiß ich ein bisschen was. Esse tust du natürlich viel lieber, das ist ganz klar, hat so seine Vorliebe. Aber freue mich natürlich jedes Mal. Gestern habe ich erst wieder ein Stück Schokolade geschenkt gekriegt von einer schönen Frau. Habe ich gedacht, was kann der Drach noch bringen? Nichts mehr. wie weit bist du schon ins europäische Ausland gekommen? Oder hast du mal da Brüssel, wäre das für dich eine Möglichkeit? Aber jetzt gehst du ja erstmal nach Berlin.
Jetzt werde ich erstmal ein Schäubli, wie das so schön heißt, mit einer interessanten Aufgabe. In zweiter Reihe öffne sich, da freue ich mich sehr drüber, jetzt mal nach 10 Jahren, 10,5 Jahren, auch wirklich immer an der Spitze von Behörden, jetzt auch mal in die zweite Reihe zu gehen und kein so öffentlicher Mensch mehr zu sein. Ich war schon immer gut unterwegs. Ich habe ja meine Ausbildung auch dahingehend darauf ausgerichtet, dass ich zum Beispiel auch an der Botschaft in Estland, in Tallinn, eine Station gemacht habe. Wunderschönes Land, habe viel gelernt damals und habe auch im Ausland studiert. Kann das nur jedem raten, das zu tun. Man kriegt einen anderen Blick und ich wäre heute wahrscheinlich ein ganz anderer Mensch. Ich habe vorhin noch erzählt, wie sehr ich dann Steinen hinterhergelaufen bin bis nach Israel, um Biografien zu erfahren, Menschen, die hinter Steinen sich befinden, zu erkunden. Im letzten Amt habe ich sehr intensiv die Partnerschaft zur Vojvodina in einem Teil von Serbien, einfach die schönste Provinz dort, dann vorangetrieben. Das Partnerschaftskomitee wird übrigens hier von der Kreilsheimerin dann auch geleitet, wo ich sehr, sehr glücklich bin darüber, dass sie das macht. Also Europa ist sehr, sehr wichtig. Brüssel wäre für mich, glaube ich, jetzt erstmal keine Verwendung. Ich bin regelmäßig da, wir haben viele Freunde, meine Frau hat mal gearbeitet in Brüssel, aber es ist mir dann doch ein bisschen zu weit weg. Allerdings dürfen wir eines nicht vergessen, es braucht Leute, die dorthin gehen und tatsächlich sich nicht nur um den Krümmungsgrad der Salatgurke dann kümmern. Ich war ja, bin nach wie vor Landesvorsitzender vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, eine der größten Organisationen nach wie vor im Land Baden-Württemberg, ehrenamtlich. Und das sind die eigentlichen Themen, die uns in Europa umtreiben. Nicht der Euro, nicht der Brexit, sondern es ist Frieden zu erhalten und dass keines unserer Kinder mehr in irgendwelche Schlachten ziehen muss, so wie es früher war. Das ist der größte Verdienst der Europäischen Union.
Das ist das, was ich immer so sage, auch in meiner Generation, wenn dann das Gejammer losgeht. Sagen wir, wir sind die einzigste Generation, die nach dem Krieg keinen Krieg erleben muss. Gut, Krieg hat stattgefunden außerhalb von unserem Land. Das hat sich nicht verändern lassen oder nicht vermeiden lassen. Aber hier bei uns war immer Frieden. Und das ist das Einzigste, was diese EU, egal wie es ist, auszeichnet. Ja, Und dann meine Aussage, wenn man einem vor 50 Jahren gesagt hätte, du kannst nochmal Käse aus Italien, Wein aus Frankreich und so weiter, den hätten wir doch fortgeschafft, die nächste Klaps, dann gesagt, der hat sie doch nicht mehr alle auf der Birne, der spinnt, der fantasiert da was zusammen. Und heute ist es so selbstverständlich, dass ich also auch, wie heißen die Klitschis, diese Dingerchen da aus China, essen kann, von denen ich vor 50 Jahren überhaupt nichts gelernt habe. Da habe ich Kirsche, Birne, Äpfel und diese ganz normale Schiene. Mhm. Gut, Banane war schon immer was Exotisches, aber wie gesagt, diese Glitchis da, das ist unvorstellbar und trotzdem funktioniert das.
Und wir freuen uns aber trotzdem, wenn wir halt regionale Produkte haben. Ja? Also das ist auch eine Anekdote, die ich nie vergessen werde in meinem Leben. Ich hatte einen ganz wichtigen Tag als Regierungspräsident, und zwar ein Geheimtreffen mit dem Bundesverkehrsminister Ramsauer, der wissen wollte, welche Projekte in Baden-Württemberg besonders wichtig sind. Das durfte sonst keiner hören und wissen und so. Eingefädelt hat es der Arbeitgeberpräsident Dieter Hund. Es war ein Edelrestaurant im Remstal, wo wir uns getroffen haben. Und ich habe mittags das gemacht, was ich sehr oft gemacht habe, mich um ehemalige Oberbürgermeister auch gekümmert. Es ist ganz wichtig, dass man auch mal auf die wieder zugeht, die, von denen man lange nichts mehr gehört hat. Der Oberbürgermeister Raab hat damals sein Heil in Dinkelsbühl gesucht. Da musste man natürlich Fisch essen. Und da blieb mir dann eine Kräte im Hals stecken, mittags. Ja. Ich habe es bitter bereut. Ich habe bis zu 40 Fieber gekriegt hinterher. Die kam nicht raus. Und normalerweise geht ein normaler Mensch zum Notarzt. Nur ich musste zum Ramsauer, um meine Projekte voranzubringen im Interesse der Menschen. Natürlich, das waren nicht meine Projekte. Das Autobahnausbau A6 war ein Thema, B10 und so. Das waren die Themen. Ich durfte diesen Termin nicht versemmeln. Und ich habe das dann echt geschafft, ohne dass man es groß gemerkt hat, mich durch diesen Abend zu quälen. Und nachts habe ich 3 Stunden lang echt festhalten, Kartoffelbrei in mich hineingeschaufelt. Und irgendwann mal kam die Kräte wieder raus. Also so eine Anekdote, die man auch behält. Und schuld war der heimische Fisch aus Dinkelsbühl. Er hat gut geschmeckt, aber leider Gottes hat er eine Kräte zu viel gehabt in meinem Hals und fast hätte es den A6-Ausbau gekostet. Aber so lief alles gut über die Bühne und der Ramsauer hat gesagt, das machen wir.
Dazu fällt mir vom Loriot die Nudel ein.
Ja, in dem Fall hat er zum Glück die Kräte nicht gesehen.
Ja, ja, die Nudel wäre ja dann nur ein optisches Problem gewesen. Aber es gibt schon, ja, ich habe natürlich jetzt gedacht, erzählst, und dann bekam ich Bauchweh, nicht so ähnlich. Oder ich bekam einen Schnupfen. Anekdoten. Erzähl uns einfach noch ein paar.
Ach, da gibt es jetzt das Gebot natürlich auch ein Stück weit der Diskussion, ja, wenn man über handelnde Menschen redet. Ich kann nur sagen, hier in der Raumschaft sollten alle wirklich überzeugt davon sein, dass sie sehr gute Vertreter auch haben an der Spitze. Das gilt für den Crailsheimer OB, den Herrn Michel, genauso wie für den Unternehmer und Oberbürgermeister Hermann Josef Fellgrim in Schwäbisch Hall. Also es gibt keinen Oberbürgermeister in ganz Baden-Württemberg, der so wirtschaftlich denkt auch und so klug denkt, ja, vorausdenkt. Das waren für mich schöne Momente. Dann aber, wenn es da so kleine Pannen gab, dann zwischendrin mal um irgendwelche kleinen Projekte. Das vergisst man dann auch wieder sehr schnell. Zurückbleiben die schönen Momente, zum Beispiel das neue Kocherquartier in Schwäbisch Hall, wo man jahrelang darauf hingearbeitet hat. Und dann vergisst man auch wieder die Anekdötchen, die natürlich mit Anwerbung von ausländischen Fachkräften dann auch verbunden waren, wo Hermann Josef Pellgrim wie der deutsche Außenminister in Europa unterwegs war. Und dann müssten wir das immer administrieren. Aber es ging halt nicht alles so einfach und so leicht wieder. Lieber Hermann Josef sich das gewünscht hat. Aber da wollen wir gar nicht einsteigen in die Anekdoten. Es ist einfach schön. Ich bin befreundet mit allen OBs und hier in der Gegend gab es keine. Ich war ja verschrien als Facebook-Politiker. Ja, also wir kennen uns ja auch ein Stück weit über Facebook und verfolgen uns da. Ich bewundere immer die Affinität zu schönen Frauen beim Nick Schürer, während ich immer zu vorbildlichen Politikern eine gewisse Affinität entwickelt habe. Und ich habe das sehr intensiv getan und Oberbürgermeister haben das sehr schnell gemerkt im Regierungsbezirk Stuttgart, sind 350 mit den Bürgermeistern zusammen. Und die haben dann aus laufender Gemeinderatssitzung mir über Facebook dann eine Message geschickt. Ich habe den und den Antrag, den haben sie noch abfotografiert und wie muss ich damit umgehen? Und die haben in 5 Minuten eine Antwort gekriegt und wussten, ob sie den Gemeinderat per Hausrecht rausschmeißen konnten oder nicht. Also von daher schöne Aufgaben für meinen Nachfolger, das zu übernehmen. Ja. Mir hat es richtig Freude gemacht. gemacht und auch mit Hermann Josef Pelgums schwierige Projekte wie das Globe Theater voranzubringen. Eine Anekdote zum Schluss vielleicht noch. Der Kretschmann war kaum im Amt als Ministerpräsident. Da war er der Stargast bei der Premiere der Haller Freilichtspiele. Da war ich früher oft. Einmal ist mir der Tell fast in den Schoß gefallen, weil ich in der ersten Reihe saß und der Schauspieler stolperte auf der Treppe, leider Gottes, ist ja auch sehr steil. Und der Kretschmann hat anschließend beim Empfang im Rathaus dann zu den Hallern gesagt, schön war es, es ist doch gut, dass es Kultur auch in der Provinz gibt. Er hat sich dann gewundert, warum es so Buhrufe gibt. Das bezog sich natürlich nicht darauf, dass er gesagt hat, es ist schöne Kultur, sondern auf die Provinz. Also für mich war Hall-Crailsheim hier oben nie Hohenlohe, nie Provinz. Das war's mal. Und wir sollten alle mächtig stolz darauf sein, wie sich diese Region gewandelt hat, dass man da nicht nur gut leben kann. Note 1 mit Stern habe ich im Haller Landrat Gerhard Bauer mal mitgegeben. Und das bezieht sich vor allem auf die Entwicklung dieser Region. Also wenn man weiß, wo man herkommt vom Ackerbau und jetzt sieht, dass man hier Weltmarktführer hat, ob sie Verpackungshersteller hier sind in Crailsheim oder ob es gewisse Schraubendienstleistungen in Hohenlohe sind, das hat der Region gut getan. Und da wollen wir Danke sagen an alle, die da investiert haben und nicht in Tschechien.
Genau, du hast es natürlich besser sagen können als ich. Der Landrat Bauer, dem bin ich ja auch häufig über den Weg gelaufen. Und einmal ist er mir in Hall begegnet, bin ich direkt auf ihn zu und habe ihn gefragt, wie viele Anzüge er denn in seinem Schrank hat. Hat er gesagt, das weiß er. Er hat also überlegt, hat gesagt, das weiß er nicht. Habe gesagt, fragen Sie Ihre Frau, die weiß das. Und wenn wir uns das nächste Mal wieder privat sehen irgendwo, dann sagen Sie mir das. Ist dann eine Zeit lang vergangen und dann sind wir uns wieder begegnet. Und wie viel sind's? Und dann hat er mir die Zahl genannt. Und wie viele Anzüge hast du im Schrank?
Also ich weiß die Zahl wahrscheinlich besser als meine Frau. Also es dürften so 10 sein mit Jackets und einem Smoking, den ich äußerst selten trage und den ich jetzt auch nicht angezogen habe. Ich habe mir überlegt, wenn ich zum Nick Schürer gehe, ob ich da den Smoking mal wieder ausführen soll, aber ich habe es dann doch gelassen.
Wie gesagt, Radio hat ja den Vorteil, ob du die Ohren gewaschen hast oder nicht. Du siehst es ja nicht. Und wie gesagt, der Zuhörer oder die Zuhörerin erst recht nicht. So spielt es im Grunde genommen keine Rolle nicht. Was für Buch liest du zurzeit?
Momentan ein Buch, das mir ein guter Freund geschenkt hat für die neue Aufgabe. Ich bin ja zuständig dann für das Bundesvermögen im Bundesfinanzministerium als Abteilungsleiter für den Grundbesitz und die Bundesbeteiligungen. Da hat er mir ein schönes Buch geschrieben, einen Ratgeber von 1795 über die Haushaltsführung im preußischen Staat. Schweinsledern, das stinkt wie wahnsinnig auf dem Nachtschränkle. Aber da schaue ich jeden Abend mal rein und sind wir ganz ehrlich, die 100 oder 200 Jahre sind nun mal eine kleine Fußnote. Das gilt nicht nur für die Natur, sondern vielleicht auch für die Verwaltung. Und es gibt dann noch Auftrieb für noch ehrgeizige Projekte, dass wir unsere Verwaltung kräftig modernisieren, nach vorne bringen. Das hätte ich gern weitergetan, auch im alten Amt, aber ich habe es zu akzeptieren. Und so gehe ich jetzt mit Freude in die neue Aufgabe.
Gut, ich hätte jetzt gehofft, dass du sagst, seit 200 Jahren hat sich nicht viel geändert. Nicht? Sind die Namen, die sich geändert haben, oder sind die Regierungen, die sich geändert haben? Aber im Prinzip hängt es irgendwo an einem Satz, der ist überall gegeben. Berlin, gibt es bestimmt Kinos, große Kinos. Wann warst du das letzte Mal im Kino?
Ja, mit Kindern geht man schon regelmäßig ins Kino. Und von daher glaube ich, aber das sind natürlich Filme, wo man jetzt nicht alleine sagt, da gehe ich jetzt rein, sondern das ist dann der demokratische Familiengeschmack. Ich glaube, das kennen viele. Das wird später mal anders, wenn die Kinder aus dem Haus sind wieder, dass man da stärker sich dem widmen kann. Aus meiner alten Funktion bin ich natürlich dem James Bond sehr zugeneigt.
Wahnsinn.
Ja, habe immer auch beim Verfassungsschutz als Präsident von den schnellen Autos und den schönen Frauen geträumt. Dann gab es nur Dieselfahrzeuge. Also es ist insoweit natürlich schön, wenn man ins Kino gehen kann. Ich erinnere mich noch dran, mein Vater ist jetzt gestorben im Mai. Und mit ihm waren wir noch in Honig im Kopf mit dem schönen Thema auch Alzheimer und alles, was die Menschen umtreibt. Und da hat man dann auch herzhaft lachen können über so ein ernstes Thema. Und das ist auch schönes Kino. Und da haben wir sogar geschafft, alle mit reinzuschleifen, weil wenn wir sonst ins Kino gehen, da könnte man sich immer in 4 verschiedene Säle aufteilen.
meine Szene in James Bond ist, glaube ich, in GoldenEye diese Panzerszene mit dem Brosnan, wo ich denke, endlich mal ein Fahrzeug, wo du keine Parkplatzprobleme hast.
Ja, das ist schön. Also ich habe eine gewisse Affinität natürlich zum Film. Ich durfte auch mal beim Tatort mal vom Binsle mitspielen. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der sich selber spielen durfte. Also alle anderen waren Schauspieler. Ich war das Original. Ja, Binsle und der Tod im Teig. Aber ich war nicht der Tode im Teig. Aber ich durfte einfach im Justizministerium, mit dem ich damals gearbeitet habe. Also der Stargast war der Justizminister und ich war nur die Halskrause. Ja. Und da durfte ich aus meinem Büro rauslaufen und in ein anderes Büro wieder reinlaufen. Und dieser Starauftritt, der beschäftigt mich bis heute.
Und wenn du den auf Video hast und sagst, jetzt, pass auf, jetzt komme ich.
Ja, ich kriege immer noch Anrufe aus ganz Deutschland, die sagen, du warst im Tatort.
Ich war nicht im Tatort, aber ich war bei den Fallers, als die hier in Crailsheim gedreht haben. Karl kauft eine Kuh. Und das, also der Drehtag war fantastisch. Der spannendste Moment für mich war nur, dieser Karl Schell, sieht er in der Realität genauso aus wie da im Film? Er sieht in der Realität genauso aus, oder beziehungsweise die kamen dann an, da waren noch nicht maskiert. Und damit war die Sache für mich gut. Alle sagen, du musst wieder mitspielen, wie bei dir. Aber bis jetzt hat sich da nichts mehr getan. Wahrscheinlich bin ich in der Versenkung verschwunden.
Also ich habe immer wieder Anfragen dann auch natürlich gehabt. Jetzt es gab mal wieder einen Stuttgart-Tatort, ja, mit dem neuen Team, was ich sehr gut fand. Es gehört ja auch zu den Aufgaben des Regierungspräsidenten, gehört bis die Filmwirtschaft immer wieder zu stärken. Und da hat aber Stuttgart 21 eine Rolle gespielt, der Tote, der vom Bahnhofsturm fliegt. Und dann habe ich aus überordentlichen Gesichtspunkten dann doch unter korrupter Staatssekretär oder so, der aussah wie der Mappus, natürlich völlig alles erfunden, ja, aber dann habe ich mir gedacht, da spielst du lieber doch nicht mit, das könnte dann zu Verwicklungen führen.
Ja, verwickelt ist schnell. Wir sind also fast am Ende mit unserer Sendung. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit und für Frauen und Männer, die wissen, was die Stunde geschlagen hat, mit den interessantesten und schönsten Frauen und Männern aus dieser Region der ganzen Welt, von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hörten uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast war Johannes Schwanzel, Regierungspräsident I.E.R. Ich bedanke mich für dein Kommen, wünsche Ihnen allen eine gute Nacht, egal von wo aus Sie uns auch zugehört haben, und wünsche Ihnen viel Spaß bei allem, was Sie tun, Ihr Nick aus Crailsheim. Letztes Lied, Johannes, haben wir drin, was hören wir?
Tears in Heaven natürlich. Also Eric Clapton, er hat das Lied geschrieben, als sein 4,5-jähriger Sohn aus dem 53. Stock stürzte im Hochhaus in New York, und im Himmel gibt es keine Tränen. Ich glaube, wenn man das hört, dann hat man traurige Momente. Die hatte ich auch in meiner Amtszeit. Insofern danke für die Einladung und ich komme gern wieder.
Das freut mein kleines Herz. Danke. So